Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln begleitet. Nach einer langen Sommerpause von etwas über 2 Monaten begrüßen euch hier am Mikrofon wie immer Vasili Franco, Sprecher für Innenpolitik der Grünen-Fraktion und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, sowie
André Schulze, Sprecher der Grünen Fraktion im Untersuchungsausschuss und Abgeordneter aus Neukölln.
Lange war es still, fast 2 Monate dauert die parlamentarische Sommerpause, die nutzen wir zum Urlaub machen, aber auch um alles abzuarbeiten, was so liegen geblieben ist und uns natürlich mit den Behörden über die Aktenlieferungen zu streiten. Auch darüber werden wir im Laufe der Sendung nochmal sprechen, lieber André, aber steigen wir doch ein wie gewohnt. Wir blicken zurück auf die 34. Sitzung vom 6. September, der ersten Sitzung nach der Sommerpause. Und wir haben ja vor der Sommerpause schon angefangen mit dem Block zum Verfassungsschutz. Und vielleicht steigen wir doch ein für alle, die uns schon länger nicht mehr gehört haben oder die jetzt neu dabei sind. Diese Befragung, die wir jetzt und auch in den kommenden Sitzungen mit dem Verfassungsschutz führen werden, die werden ziemlich anstrengend aus mehreren Gründen.
Ja, einer der Hauptgründe ist, wir versuchen ja immer möglichst große Teile der Sitzung öffentlich stattfinden zu lassen, weil das ist ein Ausschuss, der ein öffentliches Interesse hat. Wir versuchen Aufklärung zu schaffen und versuchen natürlich dabei auch Informationen breit zur Verfügung zu stellen. Das ist im Bereich des Verfassungsschutzes aber gar nicht so einfach, denn unsere Akten, die wir bekommen und auch die Vorgänge, die da dem zugrunde liegen, sind teilweise eingestuft. Das heißt, sie können der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Da gibt es verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Dann tagen wir in nicht öffentlicher Sitzung. Dann gibt es noch Verschlusssache vertraulich. Und das für uns sehr Relevante beim Verfassungsschutz ist Verschlusssache geheim. Das ist erstmal die höchste Einstufungsstufe, die wir hier haben. Und diese hat zur Folge, dass wir nicht nur nicht öffentlich tagen dürfen, sondern im Geheimschutzraum tagen müssen, hier im Abgeordnetenhaus oder auch bei der Senatsverwaltung für Inneres. Dann geben wir unsere Handys ab, unsere elektronischen Geräte müssen dahin extra umziehen. Und der große Nachteil, A, es findet nicht öffentlich statt und B, wir können über diese Inhalte dieser Sitzungsteile nicht berichten.
Ganz spannend ist das auch nicht immer. Also wir sitzen da wirklich in einem abgedunkelten, zu betonierten Raum mit mehreren Türen, damit dort kein Signal rein oder raus dringt, und diskutieren dann eben über Sachen, die eingestuft sind. Ob das immer so qualitativ hochwertig ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber wie André schon sagte, viel mehr können wir euch darüber eigentlich nicht berichten, außer der Stimmung. Aber selbstverständlich ist es ja auch unser Anspruch, euch hier auf dem Laufenden zu halten, zumindest über all das, über das wir berichten können, und auch über die Eindrücke, die wir aus den Befragungen mit den MitarbeiterInnen des Verfassungsschutzes führen. Und wir haben aber darüber hinaus, als wäre das nicht unser einziges Problem, sogar noch einen Punkt, der die Befragung mit dem Verfassungsschutz schon jetzt relativ zäh macht oder zumindest besonders schwierig für uns macht, da auf die richtigen Punkte zu kommen.
Denn wir haben zwar vom Verfassungsschutz schon ziemlich viele Aktenordner zugeliefert bekommen. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, über 150 Aktenordner sind es zwischenzeitlich, die wir vom Verfassungsschutz haben. Aber das ist nur ein Bruchteil des Materials, das wir angefordert haben. Wir betrachten einen Untersuchungszeitraum von 12 Jahren. Wir betrachten eine sehr intensiv aktive rechtsextreme Szene in Neukölln, die auch in ganz Berlin vernetzt war, und dementsprechend viel Material gibt es aus dieser Zeit, dementsprechend viel Material gibt es auch aus dem Umfeld der Tatverdächtigen, und da muss man sagen, da ist es natürlich unbefriedigend, dass wir jetzt Verfassungsschutzmitarbeitende befragen, wo wir nicht über vollständiges Material für diese Zeit verfügen. Das kann unter Umständen dazu führen, dass wir nochmal jemanden neu laden. Das führte aber insbesondere auch dazu, dass wir stark darüber diskutiert haben, wie man nochmal Aktenlieferungen priorisiert und wo unsere besonderen Prioritäten liegen.
Aber ehrlicherweise muss man sagen, es ist doch ohnehin beim Verfassungsschutz und durch diese Sonderkonstellation etwas auch wie ein Stochern im Nebel, weil wir gar nicht das vollständige Bild davon haben, was eigentlich alles beim Verfassungsschutz zu welcher Zeit vorgelegen hat und das wohl auch nicht bekommen werden bis zum Ende des Untersuchungsausschusses. Also für uns auf jeden Fall erschwerte Bedingungen, aber nichtsdestotrotz, unser Ziel ist es ja vor allem verstehen, wie der Verfassungsschutz arbeitet, was er mit Blick auf die rechtsextreme Anschlagsserie und die Personen, die in Neukölln tätig sind, beobachtet hat, unternommen hat, welche Relevanz das hatte. Also schon auch einiges an Fragen, die uns doch hoffentlich unsere Zeuginnen und Zeugen näher bringen können. Das ist zumindest das Ziel. Vor der Sommerpause erinnere ich mich an die Sitzung, die war jetzt nicht ganz so ertragreich. Also, wie geht's weiter? Ihr könnt gespannt sein. Wir bringen euch jetzt auf den aktuellen Stand. Die letzte Sitzung, da haben wir doch gehofft, da kommt ein bisschen mehr raus. Wir hatten 3 Zeuginnen geladen. Eine Person hat abgesagt, beziehungsweise krankheitsbedingt kann sie nicht vernommen werden und deshalb mussten wir mit 2 Zeugen vorlieb nehmen. Und es war auf jeden Fall, das muss man schon mal sagen, die längste Sitzung, die wir als Untersuchungsausschuss gemacht haben. Von 9 Uhr bis 18.15 Uhr haben wir getagt. André, war sie dann auch so ertragreich?
Ja, da kommen wir jetzt an die Grenzen dessen, was ich vorhin schon unter dem Thema Geheimhaltung gesagt habe, weil wir haben über 5 Stunden von diesen 9 Stunden im Geheimschutzraum verbracht. Deswegen können wir euch über den Teil nicht so viel berichten. Aber ich glaube, ein paar Erkenntnisse haben wir auch im öffentlichen Teil gewonnen. Unter der Überschrift, was hat der Verfassungsschutz eigentlich beigetragen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in Neukölln, war als erstes geladen eine Referatsleitung aus dem zuständigen Referat 2b, was für Rechtsextremismus zuständig ist, im Verfassungsschutz und die zeitweise, also die am Ende ihrer Tätigkeit beim Verfassungsschutz Referatsleitung war, aber davor auch Gruppenleitung. Es gibt jedes Referat ist in Gruppen unterteilt, die für unterschiedliche Themen zuständig sind. Und in diesem Referat 2b gibt es eben eine Gruppe, die fürs Thema Rechtsextremismus zuständig ist. Also diese Person war gleich über mehrere Jahre mit der Thematik Rechtsextremismus betraut in Neukölln. Und was hat sie uns denn da für Erkenntnisse mitgebracht zur Entwicklung der rechtsextremen Szene?
Da könnte man sich ja vorstellen, eine Person, die wirklich mehr oder weniger über den ganzen Untersuchungszeitraum mit dem Rechtsextremismus in Berlin befasst ist, das in Führungspositionen beim Verfassungsschutz mitmacht, uns erstmal darstellen kann, wie ist denn diese Entwicklung aus ihrer Sicht, wie hat sich denn die rechtsextreme Szene in Neukölln über diese Jahre entwickelt und normalerweise gibt es ja auch für die Zeugen diese Möglichkeit, man muss es nicht machen, man kann es machen, eine Stellungnahme am Anfang abzugeben. Viele Zeugen, auch gerade bei der Polizei, haben das gemacht. Ich glaube, in ganz, ganz wenigen Fällen wurde diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen. Und beim Verfassungsschutz geht's jetzt genauso los. Keine allgemeine Einordnung, keine allgemeine Stellungnahme, also direkt rein ins Nachbohren, aber so wirklich weiter sind wir da auch nicht gekommen. Also ich muss sagen, trotz einer doch sehr langen öffentlichen Befragung bei der ersten Zeugin, wo wir immer wieder versucht haben, ihren Blick auf die Entwicklung zu erfahren oder zu erörtern, wurde uns recht wenig mitgeteilt, sehr wortkarg mitgeteilt und sehr oft gesagt, dass würde ich nur unter Einstufung, also dann im Geheimschutzraum beantworten. André, du hast viele Fragen gestellt. Was ist denn bei dir hängen geblieben?
Naja, also ein bisschen war es so, wie die Erkenntnisse, die man hat, wenn man einen Verfassungsschutzbericht liest. Man geht da durch und denkt sich, ja, kenne ich, ja, Organisation ist mir bekannt. Ja, habe ich schon mal gelesen in Rechercheplattformen der Zivilgesellschaft, von Antifa-Gruppen etc. So war es auch hier. Sie hat uns dann, als wir sehr viel nachgehakt haben, hat sie uns präsentiert, ja, relevant sei ja in Neukölln vor allen Dingen die freien Kräfte gewesen, die auch eine starke Überschneidung mit der NPD Neukölln hatten. Ja, und tiefer könne sie da jetzt nicht reingehen. Was es noch für weitere Gruppen gab, ja, das wisse sie auch gar nicht so genau. Und wenn man das vergleicht mit dem, was wir euch hier auch schon berichtet haben von Befragungen von Beamten des Staatsschutzes, also des Landeskriminalamts auf Polizeiseite, dann sind wir doch da deutlich tiefer in die Materie eingestiegen zu einzelnen Personen, zu einzelnen Netzwerken, zu genaueren Zeitpunkten. Das war hier in keinster Weise möglich und gleichzeitig wurde immer gesagt, naja, aber wir sammeln Informationen und wir sammeln viele Informationen und stellen die zur Verfügung und stellen die bereit. Aber wem wirklich nützlich diese Informationen zur Verfügung gestellt wurden, um damit was zu machen, das war so ein bisschen die Frage, die uns den ganzen Tag bewegt hat. Du hast sie dann auch mal gefragt, was sind eigentlich die Erfolge gewesen, die sie in ihrer Arbeit beim Verfassungsschutz produziert hat.
Da wurde es dann irgendwie noch schwammiger. Also die Aufgabe des Verfassungsschutzes, die ist ja verfassungsrechtlich normiert. Auch darauf wurde Bezug genommen. Der Verfassungsschutz soll ja dienen als Frühwarnsystem, extremistische Bestrebungen zu erkennen und zu beobachten. Also eigentlich übersetzt für jeden, dem die Demokratie am Herzen liegt, wenn Verfassungsfeinde aktiv sind, dann hat der Staat ein sehr, sehr großes Interesse daran, das frühzeitig zu erfahren, um ja möglicherweise Folgemaßnahmen zu treffen, um zu schauen, dass nicht irgendwelche Verfassungsfeinde Pläne schmieden, die am Schluss zum Umsturz in der Bundesrepublik führen. Und auch gerade der Rechtsextremismus, mit dem hat Deutschland ja doch eine ganz enge Verbindung, eine starke Vergangenheit mit der NS-Herrschaft. Das sollte doch gerade der Anspruch sein, da sehr sensibel, sehr wachsam zu sein, dass genau diese Ideologie sich natürlich nicht in Macht manifestiert, aber auch nicht in den Köpfen manifestiert. Und da wollten wir dann wissen, wie wird Erfolg definiert? Und erstaunlich fand ich, dass zwar dann Bezug genommen worden ist, eben Informationen zu sammeln und die ja dann auch dem Verfassungsschutzausschuss oder uns zur Verfügung zu stellen, wobei ich auch im Verfassungsschutzausschuss und über den Verfassungsschutzbericht hinaus, wie auch von André bereits gesagt, den Eindruck habe, so wirklich viel erfahren wir da auch nicht immer oder einen Gesamtüberblick, was denn der Verfassungsschutz da eigentlich macht und wem er welche Relevanz zuordnet. All das blieb uns an dieser Stelle doch eher sehr, sehr dubios. Und man muss sagen, am Ende war das Statement, erfolgreich ist der Verfassungsschutz, wenn er beobachtet. Also wenn er die Maßnahmen, die er machen kann, durchführt, dann gilt das als Erfolg, wo ich doch sagen muss, das ist ja eine sehr interessante Eigenbeschreibung des Jobs.
Ja, du hast gerade angesprochen, das Frühwarnsystem. Frühwarnsystem bedeutet ja, man hat Informationen früher als andere und stellt sie dann denjenigen zur Verfügung, die mit dieser Information etwas anfangen können. Da habe ich Sie mal gefragt, haben Sie denn den Eindruck, dass Sie im Vergleich zu zivilgesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Rechercheplattformen, Instituten oder ähnlichen mehr Informationen oder weniger Informationen über die Entwicklung rechtsextremer Strukturen jetzt nicht nur in Neukölln, sondern in ganz Berlin haben, weil in der Befragung selber ja da relativ wenig gekommen ist. Und da war die Aussage, ja, das wäre jetzt schwer zu beurteilen, ob man da wirklich mehr oder weniger Informationen hat. Nur dann stellt sich die Frage, wenn ich früher von zivilgesellschaftlichen Gruppen gewarnt werde als vom Verfassungsschutz und der Verfassungsschutz mit den Informationen, die er hat, auch nichts weiter anfängt, außer sie zu haben und sie zu sammeln, was ist dann nicht nur der Erfolg, sondern was ist überhaupt die Idee, zu einem Erfolg zu kommen, das ist in dieser Befragung unklar geblieben.
Also eigentlich wirklich frustrierend. Die Person, die auch mit zuständig ist, den Rechtsextremismus in Berlin im Blick zu behalten aus der Perspektive des Verfassungsschutzes, konnte uns nicht mal oder wollte uns nicht mal, das werden wir ja gar nicht klären können, darstellen, welche Relevanz hatte diese Gruppe auch im Vergleich mit anderen Gruppierungen, auch im Vergleich mit Blick auf den zeitlichen Ablauf, denn auch da gab es ja unterschiedliche Aktivitätsformen, unterschiedliche Intensität der Aktivitäten und zumindest da hätte man doch etwas Transparenz erwarten können, beziehungsweise, dass man dort auch dieses Wissen oder diese Eindrücke mit uns teilt. Das ist an der Stelle tatsächlich nicht zu unserer Zufriedenheit passiert, was uns einfach Fragen zurücklässt und auch gerade im Vergleich zu dem, was wir auch von Polizeiseite gehört haben, auch da durchaus mit sensiblen Bereichen schon etwas ratlos zurücklässt. Also entweder will es uns der Verfassungsschutz nicht sagen oder er kann es uns nicht sagen. Und beides halte ich zumindest, wenn es uns auch als Parlamentariern darum gehen muss, ein Verständnis dafür zu erlangen, welche Bedeutung die rechtsextreme Szene in Neukölln hat, welche Entwicklungen sie durchgemacht hat und was daraus die Schlussfolgerungen sind, dann brauche ich doch eine Behörde auch, um mir das irgendwie verständlich darzulegen. Und wenn das nicht erfolgt, dann weiß ich nicht, eigentlich können wir beide, also nicht nur wir beide, André, sondern sowohl wir als auch die Befragten mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden sein.
Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, weil du die Polizei angesprochen hast. Auch von der Polizei kam ja immer wieder in unseren Befragungen Kritik an den sogenannten Behördenzeugnissen. Also dann, wenn der Verfassungsschutz Erkenntnisse, die er hat, an die Polizei weitergibt, weil sie aus seiner Sicht zur Strafverfolgung oder zur Prävention von Straftaten relevant sind, da gab es viel Kritik, dass die so unkonkret gehalten sind und so unklar, dass sie fürs Landeskriminalamt eigentlich keine sinnvolle Verwendung dargestellt haben. Aber auch hier ist die Zeugin, hat jetzt nicht dazu beigetragen, zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Sie fand das alles hilfreich. Ihr waren keine Kritiken des Landeskriminalamts bekannt. Auch auf konkretes Vorlesen der Kritik seitens der Mitarbeitenden des Landeskriminalamts hat sie da gesagt, sie haben immer alles richtig gemacht. Also hier fehlte auch eine Selbstkritik, wie man über diesen langen Zeitraum, den wir hier ja untersuchen im Untersuchungsausschuss als Verfassungsschutz, vielleicht auch sein Verhalten hätte anders anpassen müssen.
Und wenn ich vielleicht einfach noch abschließend hinzufügen kann, ich würde sagen, wenn wir doch die Bekämpfung des Rechtsextremismus mittlerweile auch innenpolitisch als größte Bedrohung, größte Gefahr für die Demokratie anerkannt haben, dann lässt mich das schon etwas konsterniert zurück, dass das scheinbar in vielen Teilen einfach eine Worthülse ist. Also wir sehen eine Straftatenserie, die nicht aufgeklärt ist. Wir sehen bundesweit ganzen Verfehlungen um den NSU. Auch die extrem hohe Anzahl rechtsextremer Straftaten und nicht zuletzt jetzt auch der Aufstieg der AfD, also dass es eigentlich wirklich viel zu tun gäbe, wie man den Rechtsextremismus in diesem Land, also in Berlin, aber auch in Deutschland wieder in seine Schranken weist, da hätte ich mir mehr gewünscht als eine nüchterne Betrachtung, die damit endet, alle Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, haben wir einfach nur erfolgreich durchgeführt.
Dann würde ich sagen, wir gehen zur zweiten Person über, die wir befragt haben. Diesmal eine Referatsleitung aus dem Bereich Beschaffung, also ein anderes Referat. Der Bereich Beschaffung ist losgelöst von den Fachbereichen und umfasst den Bereich der G10-Maßnahmen. Das sind Telekommunikationsmaßnahmen, die auch hohen Genehmigungsvorbehalten unterliegen und auch hier unter anderem von der G10-Kommission des Abgeordnetenhauses genehmigt werden müssen. Dann umfasst es den Bereich der Observation und den Bereich der Führung von V-Personen, also von Vertrauenspersonen, die aus der Szene direkt dem Verfassungsschutz Informationen liefern.
Da denkt man jetzt, Moment, das habe ich ja auch schon teilweise bei der Polizei gehört. Das stimmt, auch die Polizei, die ermittelt ja stets in konkreten Straftaten, aber auch die kann Telefonüberwachungsmaßnahmen durchführen, auch die kann Observationen durchführen. All das läuft ja hier stets über Genehmigungen der Staatsanwaltschaft oder über Richtervorbehalte. Beim Verfassungsschutz ist das ja ein bisschen anders. Der beobachtet Bestrebungen, also verfassungsfeindliche Akteure, die eben noch nicht in dem Grad sind, dass es hier um die Verfolgung konkreter Straftaten geht. Und auch der nutzt dann Möglichkeiten, die aber sich eben nicht nach dem Polizeirecht oder dem Strafprozessrecht orientieren, sondern hat dann ein Verfassungsschutzgesetz oder eben das G10-Gesetz, das sagt, welche Maßnahmen getroffen werden können, ab wann dürfen Personen oder Gruppierungen beobachtet werden und welche Hürden braucht es. Der wohl größte Eingriff ist hier tatsächlich die Telekommunikationsüberwachung, weshalb es hier zum Beispiel noch ein eigenes Gremium gibt, die G10-Kommission, die darüber befindet. Und last but not least, auch der Verfassungsschutz liest bekanntlich im Internet, also alles, was Presse und Antifa so herausfinden.
warum haben wir jetzt diese Referatsleitung befragt? Die war von 2010 bis 2020 in der Position. Natürlich, um zu gucken, welche Rolle hat der Bereich Rechtsextremismus auch in diesem Beschaffungsreferat, was eben für alle Phänomenbereiche im Verfassungsschutz zuständig ist, gespielt. Welche Veränderungen wurden da vielleicht beobachtet? Welche Relevanz hatten auch bestimmte Ereignisse? Ich sage hier mal, wir haben ja in der Vergangenheit schon darüber diskutiert, dass mit dem Zeitpunkt des zweiten NPD-Verbotsverfahrens beispielsweise alle Maßnahmen, die hier in den Bereich der Beschaffung fallen, also Observationen, V-Personen, aber auch die G10-Maßnahmen komplett eingestellt wurden. Und diese Maßnahmen, diese Einstellung der Maßnahmen hat sehr wahrscheinlich eben auch die Neuköllner Tatverdächtigen betroffen, weil einer war NPD-Kreisvorsitzende, weitere waren Mitglieder der NPD oder hingen eben in deren Umfeld im Netzwerk der freien Kräfte.
Genau, so genau können wir das auch nicht mehr nachvollziehen, da uns auch noch nicht alle Akten dazu vorliegen. Und wenn, dann dürfen wir euch, glaube ich, auch gar nicht darüber berichten. Aber was auf jeden Fall klar ist, durch diese Zusammenhänge zur NPD hatte sicherlich auch die Umstrukturierung im Rahmen des NPD-Verbotsverfahrens auch Auswirkungen auf die Beobachtung der Neuköllner Szene. Jetzt blicken wir vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Zum einen gibt es ja dieses Referat, das sich um den Rechtsextremismus kümmert, also wo alle wesentlichen Infos zusammenkommen oder zusammenkommen sollen und wo dann die Bewertung, die Relevanz erstellt wird oder die Gefährdungen zusammengeführt werden und daraus gesagt wird, wer ist jetzt wie gefährlich für Berlin. Also all das, was wir versucht haben herauszufinden, mit mäßigem Erfolg. Und dann gibt es eben dieses Beschaffungsreferat. Da geht es tatsächlich darum, wie komme ich an Informationen. Da hatten wir gerade benannt, welche Möglichkeiten es gibt. Aber man muss sich das so vorstellen, dass praktisch das eine Referat tatsächlich für die Bewertung zuständig ist und das andere für die Informationsgewinnung. Also auch bestimmte Aufträge bekommt und anhand dessen dann schaut, wie man am besten an diese Informationen kommt, was für Maßnahmen es braucht, ob man die genehmigen muss, ob man die auf anderem Wege bekommt. Also doch auch eine Stelle oder ein Referat, das dem eine hohe Bedeutung zukommt, weil die am nächsten dran sind an denjenigen, die die Informationen geben oder in die Welt setzen.
Ja, und das sind zum Beispiel auch diejenigen, die überhaupt Überblick darüber haben, welche V-Personen angeworben wurden oder ob Observationen durchgeführt wurden, in welchem Umfang die durchgeführt wurden, weil im Regelfall das Auswertereferat dann gar nicht mehr so detaillierte Berichte bekommt, aus welcher Quelle die Information jetzt stammt, die sie bekommen von der Beschaffung, sondern eben nur noch den inhaltlichen Überblick dieser Informationen. Im öffentlichen Teil haben wir gar nicht so wahnsinnig viel diskutiert. Ich glaube, was man sagen kann, der Austausch zwischen den beiden Referaten ist sehr eng, weil das Beschaffungsreferat natürlich auch auf die Szenekenntnis und die Personenkenntnis der Auswerteeinheit angewiesen ist, um zu wissen, wer sind relevante Akteure in der Szene, wen könnte man unter Umständen auch anspielen als Vertrauensperson. Uns hat nochmal interessiert, wie hat sich eigentlich der Bereich Beschaffung nach dem NSU verändert? Weil das war ja durchaus ein einschneidender Moment, der in vielen Sicherheitsbehörden nochmal zur Überarbeitung geführt hat, zum Blick darauf, was ist bisher schiefgelaufen, was für Konsequenzen werden daraus gezogen. Wir haben da auch beim LKA länger drüber gesprochen mit den zuständigen Beamten. Was war denn hier die Antwort?
Also der NSU war eigentlich der Zeitpunkt, nicht nur in dem der Verfassungsschutz sehr, sehr stark bundesweit in Kritik geraten ist, sondern der auch am meisten Anlass gegeben hat, die Strukturen sich nochmal anzuschauen und zu verändern. Also das ist ja auch das, was an vielen Stellen immer wieder kommuniziert wird. Das ist ja auch das Ergebnis mehrerer Untersuchungsausschüsse und da wurde sich sicherlich auch in den Verfassungsschutzbehörden sehr, sehr viel Gedanken gemacht, was man denn jetzt wie verändern kann. Gleichzeitig kam doch bei dieser Sitzung, gerade auch bei der Beantwortung dann im öffentlichen Teil bei mir, nochmal deutlich mehr Fragen auf, was denn tatsächlich der Inhalt und die Bedeutung dieser Veränderung waren. Denn im Endeffekt ist jetzt nicht so viel passiert. Die wesentliche Änderung war tatsächlich, dass im Beschaffungsreferat der Links- und der Rechtsextremismus organisatorisch getrennt worden sind. Das heißt, so laut Aussage der Zeugen, dann kann sich jeder auf seins besser und voll konzentrieren.
Im Übrigen eine Veränderung, die es zeitgleich auch beim LKA im Staatsschutz gab.
Auch darüber hatten wir euch in den Folgen davor berichtet, aber gleichzeitig fragen wir uns oder haben dann auch nochmal nachgefragt, ja, also diese organisatorische Veränderung, schön und gut, gerade Menschen aus der Organisationsentwicklung wissen, es gibt eigentlich nie die perfekte Organisationsform, man kann Sachen hin und her ändern, es kommt vor allem drauf an, wie man arbeitet. Deshalb haben wir auch gefragt, also was hat das dann konkret auch für die Arbeit selbst, für die Beobachtung bedeutet? Und da fand ich dann die Antwort doch etwas ernüchternd.
Ja, im Prinzip war nicht erkennbar, dass es wirkliche Konsequenzen oder eine wirkliche Umstellung gab, sondern jeder hat jetzt seinen eigenen Phänomenbereich gehabt. Es mag auch zur Spezialisierung beigetragen haben, aber die grundsätzlichen Methoden, sowohl in der Beobachtung als auch in der Anwerbung etc., wir haben da auch zu V-Personen gefragt, inwiefern es da Änderungen gab, schienen sich nicht, wurde es uns zumindest gesagt, hat sich nicht verändert. Und dadurch war auch die Frage, was hat sich denn verbessert durch diese Änderung, blieb offen, weil ja gar keine wirklich großen Änderungen an der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes stattfand. Es schien auch keinen Diskussionsprozess darüber gegeben zu haben, was für Konsequenzen man aus den NSU und dem eigenen Versagen der Sicherheitsbehörden beim NSU zu ziehen sollte.
Also zumindest konnten wir das auf Arbeitsebene jetzt nicht nachvollziehen oder haben auch das nicht transparent gemacht bekommen. Da stellt sich ja schon die Frage, wenn so etwas wie der NSU dazu führt, dass man sich zwar dann alles nochmal anschaut, aber im Grunde nur zu einer Organisationsveränderung kommt und sagt, ja, ansonsten sind wir auch hier mit unserer Arbeit erfolgreich gewesen, dann stellt sich ja auch hier die Frage, was ist denn dann letztendlich der Erfolg? Und ist das tatsächlich dann die ernsthafte Aufarbeitung dessen, wie man sich strukturell dem Rechtsextremismus in der Beobachtung annähert, wie man tatsächlich seine Gefahren erkennt, wie man die richtigen Informationen zur richtigen Zeit sammelt? All das waren Themen, so tief sind wir eigentlich gar nicht ins Detail gegangen, beziehungsweise konnten gar nicht gehen, weil es dazu schlicht keine Antworten gab.
Ihr habt jetzt also die zweite Podcast-Folge in Serie, bei der es, sagen wir mal, ein etwas unbefriedigendes Resultat der Befragung gibt. Die Fragezeichen hinsichtlich der Arbeit des Verfassungsschutzes, seiner Methoden und seiner Erfolge dabei werden eher größer als kleiner durch die Befragung der zuständigen BeamtInnen. Wir werden diese Befragung noch weiter fortsetzen. Bis Weihnachten werden wir uns weiterhin mit Mitarbeitenden des Verfassungsschutzes beschäftigen. Und ich glaube, da könnten wir dann auch schon den Ausblick auf die nächste Sitzung wagen, oder?
Die nächste Sitzung wird noch geheimer als die davor, aber natürlich werden wir euch wieder auf dem Laufenden halten. Am 20. September, also wir waren diesmal etwas spät dran, ungefähr zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr diesen Podcast hört oder etwas später, haben wir schon die nächste Sitzung. Dieses Mal wieder mit drei geladenen Zeugen, einmal wieder eine Person aus der Beschaffung und wir werden uns verstärkt dem Thema Ostburger Eck widmen. Auch da werden wir euch nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Wir hatten es ja auch schon in vielen Befragungen bei der Polizei immer wieder thematisiert und da steigen wir dann in der nächsten Folge ein. Vielleicht blicken wir dann auch nochmal genauer auf den parallel laufenden Berufungsprozess vor dem Landgericht Berlin zur rechtsextremen Straftatenserie, bei der Haupttatverdächtige angeklagt sind und hoffen, dass ihr uns dann auch wieder zuhört. Wir melden uns dann mit hoffentlich einigen Erkenntnissen. Ob wir sie teilen dürfen, wissen wir noch nicht, aber wir hoffen es doch schwer. Also erstmal, dass wir sie bekommen und dass wir sie dann auch teilen dürfen.
Bis dahin. Danke, dass ihr uns zuhört und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.